Willkommen bei Mindful Living. Achtsam essen, klar denken, lebendig fühlen. Wir sprechen über gesundes Essen, das dir gut tut, über positive Gedanken, die dich bestärken und darüber, wie du Achtsamkeit ganz praktisch in dein Leben holst, auch wenn gerade viel los ist bei dir. Hier lernst du besser auf deinen Körper zu hören, mit Essen entspannter umzugehen und ein richtig schönes Gefühl für deinen Körper zu entwickeln. Ich bin Nuria Pape-Hoffmann und ich bin überzeugt, du hast einen Körper, du hast ein Leben. Du verdienst es, dich darin wohlzufühlen. Bist du bereit? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Mindful Living Podcast. Heute geht es um die Frage, was kann ich tun, wenn ich in den Spiegel schaue und mich nicht leiden kann? Wie du endlich Frieden mit deinem Körper schließt. Und zu Gast habe ich den Psychotherapeuten und Körpertherapeuten Dr. Elmar Battenberg. Ja, neulich erhielt ich eine Hörerfrage und die Hörerin schrieb mir, ich habe ein normales Körpergewicht, ich esse gesund, ich bin sportlich, aber wenn ich in den Spiegel gucke, dann kann ich mich nicht leiden. Und diesen Satz, ich kann mich nicht leiden, den höre ich unglaublich oft. Und vielleicht, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, kennst du ihn auch, dieses Gefühl, dass du deinen Körper ablehnst, dass du dich einfach nicht magst. Viele Menschen sind mit sich selbst unfassbar streng. Wir reden mit uns in einem Tonfall, den wir gegenüber anderen Menschen nicht akzeptieren würden. So nach dem Motto, du bist fett, du bist hässlich, du bist alt, du siehst furchtbar aus. Und in dieser Folge möchte ich genau darüber sprechen, wie du es schaffst, endlich wohlwollender mit dir umzugehen, wie du die Beziehung zu deinem Körper verbessern kannst und wie du es endlich lernst, dich einfach wohl in deinem Körper zu fühlen. Und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Dr. Elmar Battenberg.
Moin.
Elmar ist Arzt, er ist tiefenpsychologisch ausgebildeter Psychotherapeut mit Zusatzausbildung in Körperpsychotherapie und er ist selbst Podcaster. Und ich freue mich auf die Folge mit dir, lieber Elmar. In diesem Sinne herzlich willkommen in Mindful Living Podcast.
Ja, liebe Nuria, ich freue mich auch total und ich freue mich auch nicht nur, dass wir beide sprechen miteinander, sondern dass wir auch so ein wirklich nicht nur relevantes, sondern auch heißes Thema am Wickel haben heute. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen und was wir unseren Hörern oder Zuschauern mitgeben können.
Ja.
Aber danke für die Einladung.
Ja, total toll. Es ist so wichtig, dass du bei mir bist, weil ich dazu wirklich so viele Fragen bekomme. Elmar, ich habe schon gesagt, du bist Arzt, du bist Psychotherapeut, du hast auch selbst lange in einer Klinik gearbeitet und jetzt in eigener Praxis. Viele Menschen wissen aber gar nicht genau, was macht denn ein Körperpsychotherapeut überhaupt?
Ja.
Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen und uns erklären, wie arbeitest du?
Ja, also ich kann da vielleicht so ein bisschen hingehen, indem ich so ganz kurz abreise, wie ich dazu gekommen bin. Also von Grund auf habe ich Medizin studiert. Ich bin also Arzt und habe in der Hausarztpraxis gearbeitet, in der chirurgischen Abteilung. Also ich habe auch Lungenentzündung behandelt und Blinddarm operiert. Und irgendwann bin ich aber auf den Bereich Richtung Psychotherapie gekommen, weil ich gemerkt habe, das ist etwas, was ich super wichtig finde und was auch mich berührt. Und dann habe ich viele Jahre in einer sogenannten psychosomatischen Klinik gearbeitet. Und Psychosomatik, das ist ja schon ein Begriff, der schon ganz viel miteinander verknüpft, also das Körperliche und das Seelische. Was das bedeuten kann, das können wir uns heute noch anschauen. Und dann habe ich in dieser Klinik ganz viel gearbeitet und natürlich haben wir da auch Menschen behandelt, die, ich sag mal, zum Beispiel Essstörungen hatten oder die chronische Schmerzen am Körper hatten oder Symptome hatten, sogenannte funktionelle Erkrankungen, wo man von Grund auf erstmal keine leichte, einfache medizinische Erklärung findet. Und da ging es natürlich schon ganz viel darum, vielleicht so ein bisschen zu verstehen, was hat das alles zu bedeuten. Und dann habe ich aber irgendwann, ich glaube im Jahr 2014 auf einer Fortbildung, mal einen Kurs besucht zum Thema Körperpsychotherapie. Und das habe ich gemacht, weil ich das erstmal total interessant fand und ich konnte mir noch gar nicht was drunter vorstellen. Und da haben wir viele Übungen gemacht. Wir haben viele Übungen gemacht, wo es darum ging, erstmal den eigenen Körper wahrzunehmen und auch zu schauen, was macht es denn, wenn ich am Körper etwas ändere mit meinem Gefühl. Kleines Beispiel, was ist der Unterschied, ob ich auf einem Stuhl sitze oder unten auf dem Boden an der Wand? Was macht es für einen Unterschied, ob ich mir hinten in den Rücken ein Kissen reinlege oder eine Decke auf die Beine oder ich nehme das Kissen wieder weg? Einfach mal da so zu spüren, wo sind da die Unterschiede? Und wenn man das macht, so in den eigenen Körper hineinzuspüren, sich mit dem Körper zu beschäftigen, da merkt man, der Körper, das ist ja nicht nur irgendetwas Mechanisches, was hier irgendwo am Gehirn dranhängt, sondern wir sind ja der Körper. Ich bin irgendwie mein Körper. Alles, was ich am Körper wahrnehme, hat irgendwie auch mit mir selber zu tun. Das ist so vielleicht so ein Grundgedanke.
Würdest du sagen, dass viele Menschen sich von ihrem Körperempfinden entfernt haben und dass viele sich eher als ein Gehirn mit Vorzeichen?
Also, ich kann ja mal von mir erzählen.
Ja.
Bei mir war das zeitweise der Fall. Und warum war es bei mir selber zeitweise der Fall? Weil es auf eine Art und Weise Sinn gemacht hat. Beispielsweise, ich erzähle jetzt mal, ich habe mal am zweiten Weihnachtsfeiertag, habe ich mal in die Klinik fahren müssen und wir haben 7 Stunden am Stück operiert. So, und das Ding ist halt, wenn man das macht, dann ist man ja in einer ganz anderen Stimmung. Man möchte natürlich nicht. Ne? Wenn man morgens den Anruf bekommt, du musst in die Klinik kommen, sagt alles am Körper nein. Oder wenn ich dann 7 Stunden am OP-Tisch stehe, ist natürlich nach einiger Zeit ein Punkt erreicht, wo ich mich lieber hinlegen möchte. Wo mein Körper vielleicht angespannt ist oder müde und erschöpft. Und das Ding ist einfach, in so einer Situation geht es ja nicht. Ich kann in dieser Situation nicht meinen körperlichen Bedürfnissen nachgehen, sondern ich muss da am OP-Tisch stehen bleiben. Das war so eine typische Situation, wo es auf eine Art und Weise Sinn gemacht hat, mich von meinem Körper so ein bisschen abzukoppeln. Weil im Körper ja viele Signale drin sind, Gefühle und Empfindungen, die mir aber in dem Moment, die mich in dem Moment sozusagen gestört haben. Und vielleicht ist es ja so, dass es im Leben von jedem Einzelnen oder von einem Zuhörer immer wieder Situationen gibt oder gab, wo es mal eine Zeit lang sinnvoll war, eigene Körpersignale, Schmerzen, Erschöpfung, Anspannung, Druck, Gefühle, die man irgendwo merkt, eine Zeit lang von sich wegzuhalten oder wegzuschieben. Wenn man das häufig macht, dann kommt vielleicht so ein Gefühl von, ich bin von meinem Körper so ein bisschen wie entkoppelt.
Ja, das ergibt total Sinn. Ich glaube, jeder arbeitende Mensch erkennt sich da gerade wieder. Wenn ich auf der Arbeit bin und Ärzte arbeiten ja auch im Schichtdienst, ich kenne auch Schichtdienst, da interessiert es auch nicht, ob du jetzt müde bist. Da hast du ja einfach zu funktionieren. Und dann kann es natürlich sein, dass ich dann von der Arbeit total erschöpft nach Hause komme und ich bin einigermaßen entkoppelt von meinem Körper. Und dann fällt es mir dann auch schwer, wenn ich daheim bin, einfach jetzt so umzuswitchen. Also wir unterdrücken dann ganz viel unserer körperlichen und dann mit der Zeit vielleicht auch seelischen Bedürfnisse, weil wir halt einfach funktionieren wollen.
Ja.
Was ist denn das Ziel der Körperpsychotherapie? Ist das Ziel, dass wir uns dann wieder mit unserem Körper anfreunden, die Beziehung stärken oder was?
Also was das Ziel einer Behandlung ist, jedweder Art. Das legt ja nicht der Therapeut fest, sondern der Klient. Mhm. Es gibt so eine ganz grundlegende Regel, keine Therapie ohne Auftrag. Mhm. Aber wenn zum Beispiel ein Klient zu mir kommt und sagt, ich bin beispielsweise total erschöpft und ich merke das auch körperlich, dann würde ich mit ihm oder mit ich würde nicht nur mit Sprache arbeiten, nicht nur kognitiv da vorne etwas verstehen, rationalisieren, einordnen wollen, sondern ich würde diesem Gefühl von Erschöpfung oder Anspannung auch so ein bisschen nachgehen wollen. Und das würde ich als Einladung formulieren. Wenn eine Klient sagt, oh mein Gott, ich bin schon die ganze Zeit verspannt, dann würde ich vielleicht nachfragen, wo denn genau? Versuchen Sie es doch mal so genau wie möglich zu beschreiben. Und dann sagt der Klient vielleicht, ja, hier oben im Schultergürtel. Und dann würde ich vielleicht nachfragen, haben Sie Lust, dass wir da mal uns kurz mit beschäftigen? Wollen wir mal so mit der Wahrnehmung mal ganz kurz da bleiben? Und dann würde ich ihm vorschlagen, erzähl mal so ein bisschen davon. Das heißt, eine Möglichkeit wäre, Ziel von Körpertherapie, sich selbst, den eigenen Körper nicht mehr zu übergehen, sondern dem, was da ist, an Empfindungen, ein bisschen Raum zu geben und ein bisschen nachzuforschen. Das könnte ein Ziel sein. Ein weiteres Ziel könnte natürlich sein, Beschwerden zu lindern. Wenn der Klient mit Verspannung und Erschöpfung kommt, könnten wir gucken, was wäre denn jetzt in dem Moment hilfreich am Bereich vom Körper? Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. In meiner Praxis hatte ich natürlich Stühle, Sessel und auch eine Couch. Und es kam dann manchmal dazu, dass ein Klient sagt, ich bin so fix und foxy, am liebsten würde ich schlafen gerade, am liebsten wäre ich gar nicht gekommen zur Stunde. Und da habe ich den Klienten natürlich nicht nach Hause geschickt und habe gesagt, schlaf dich mal aus. Aber ich habe gefragt, wie wäre es denn, sich mal probehalber auf die Couch zu legen und sich mit einer Decke zuzudecken, um mal so wie probehalber diesem Gefühl, diesem körperlichen Bedürfnis von Ruhe mal nachzugehen. Und das ist dann schon so ein Moment, wo ganz interessante Dinge passieren, dass manche Leute das für absurd halten, das zu tun, obwohl die Möglichkeit besteht. Und andere Leute gehen denen aber nach und dann ist vielleicht erst so ein Widerstand, ach, ich will nicht. Und dann aber mal ausprobieren, wie ist es denn, wenn ich gar nicht das sage, was der Herr Battenberg mir vorschlägt, sondern wenn ich mal probiere, das zu tun, was so mein Körper für einen Impuls in mir hat. Das muss ja nicht nur hinlegen sein, es kann ja auch sein, ich merke, ich möchte am liebsten gerade aufstehen, dann würde ich sagen, ja, stehen Sie doch mal auf. Also das könnte auch so ein Ziel sein, den eigenen Körper so ein bisschen neugieriger kennenzulernen, auf den so ein bisschen mehr zu hören. Ich würde fast sagen, mit dem nach und nach wieder so ein bisschen Freundschaft zu schließen.
Ja, Freundschaft schließen, das ist auch ein Stichwort, was ich mir hier für die heutige Folge aufgeschrieben habe. Ja. Wir haben unglaublich viele Parallelen in unserer Arbeit und das geht ja auch stark in Richtung achtsames Wahrnehmen des Körpers. Ja. Und ich arbeite ja vor allem mit Frauen und auch Männern, die sich überessen oder die aus Stress essen. Und ich hatte gerade eben wieder ein Coaching, wo es so spannend war, wo ich eine ganz tolle Klientin hatte, die unglaublich viel Energie in sich hat und viel in sich trägt, aber halt auch einen sehr anspruchsvollen Alltag hat und gar nicht dazu kommt, sich Zeit für sich zu nehmen. Und es ist irgendwie so, als wäre diese Energie, die sie in sich hat, wie so ein Flussbett. Und da sind ganz viele Steine in dieses Flussbett hineingefallen und die blockieren sie so. Und was passiert dann bei solchen Frauen oft? Anstatt, dass sich die Energie irgendwie löst und sie explodieren und es irgendwie raus kann, dass sie ein Gefühl, also dass sie das kanalisieren können, dass der Fluss wieder fließt, implodieren diese Frauen und fangen an zu essen. Das ist wie so ein, ich bin jetzt eh schon abgeschnitten zu meinem Körper. Und weil ich diese Anspannung in mir spüre und gar nicht wohin kann.
Du beschreibst also da zwei Dinge, auf die ich da gerne gleich eingehen will. Und am Anfang möchte ich gleich mal einen Zahn ziehen. Wir sind ja schnell davor, solche Verhaltensweisen, ich nenne das mal Stress, Druck, Emotionen mit Essen bekämpfen, zu pathologisieren. Das heißt zu sagen, das ist falsch, das ist ungesund, das ist pathologisch, da muss man Therapie machen oder sonst irgendwas. Und ja, wenn man selber einen Leidensdruck hat und man möchte das verändern, gibt es viele Möglichkeiten, wie man arbeiten kann. Und es ist vielleicht auch nicht schön, also ich kenne das ja von mir selber, ich kenne das von mir manchmal auch, dass wenn ich irgendwie sehr erschöpft bin und ich habe es vielleicht auch nicht geschafft, für mich zu sorgen, dass ich dann manchmal mich abends mit einer Packung Schoko-Crossis auf die Couch setze und Netflix gucke, anstatt, was weiß ich, eine halbe Stunde zu meditieren und Yin-Yoga zu machen. Und jetzt verrate ich dir mal was. Ich finde das völlig menschlich. Das ist wirklich etwas zutiefst menschlich. Also Verhaltensweisen zu haben, die vielleicht schwierige Aspekte haben, die vielleicht, wie wir sagen würden, dysfunktional sind. Das ist kein Zeichen von Schwäche und das ist auch kein Charakterfehler. Das ist etwas zutiefst Menschliches und deswegen alle Menschen, alle Zuhörerinnen oder Zuschauer, die sowas an sich haben, die lade ich jetzt mal von Herzen ein. Sich dafür, wenn etwas schwierig läuft, nicht auch noch zusätzlich zu verurteilen. sondern so einen Tacken gutmütig auf sich selber zu schauen. Und wenn das gerade schwer fällt, dann macht das auch nichts, dann erinnert euch einfach an die Worte von Nuria oder von mir oder stellt euch vor, dass wir so ein bisschen wohlwollend gerade auf euch schauen.
Weil wir das nämlich auch kennen, genau.
Ja, ja.
Und hinter jeder Verhaltensweise, und sei sie noch so dysfunktional, hast du es jetzt genannt, oder auch wenn sie uns schaden mag, steckt ja immer eine positive Intention auch.
Absolut.
Und dieses Essen, Überessen hat auch eine positive Intention. Und es ist vielleicht auch so, gerade Menschen, denen es schwerfällt, sich hinzusetzen und eine Pause zu gönnen, und der Körper braucht eine Pause. Ja. Die nehmen sich halt auch Essen. Was passiert da auf unterbewusster Ebene? Wenn ich esse und mich so richtig satt esse oder sogar vielleicht überesse, dann fließt ja automatisch Blut in meinen Magen. Ich werde so ein bisschen dösrig und dämmerig. Und es ist quasi wie so eine unbewusste Art und Weise, mich selbst auch ja ein Stück weit zu beruhigen, müde zu machen, mich, ich sag's jetzt mal, auf Sofas zu zwingen. Ab einem bestimmten Punkt kann ich dann auch nicht mehr. Dann muss ich mich hinsetzen und hinlegen. Und manche Menschen geben sich selbst nicht die Erlaubnis, weil sie glauben, sie müssten so stark funktionieren. Wir hatten es gerade davon. Wenn du Arzt bist und du stehst 7 Stunden im OP, wenn du in der Nachtschicht arbeitest, wenn du Mutter bist und du hast deine Kinder zu versorgen oder Papa, wir sind es so gewohnt, uns zusammenzureißen, dass es uns dann manchmal auch schwerfällt zu sagen, ich gestatte mir jetzt eine Pause.
Mal das und zweitens, gerade mit dem Essen. Wir dürfen uns das mal vor Augen führen, wie wir eigentlich programmiert werden, wenn wir auf die Welt kommen. Wenn wir als Kind aus dem Schoß von Mama schlüpfen, dann lernen wir ja nicht Entspannungsverfahren. Im Optimalfall lernen wir irgendwann im Laufe der Kindheit und Jugend mit Hilfe oder am Vorbild unserer Erziehungsperson, wie man sich selber emotional reguliert. Man kann das so ein bisschen sich vorstellen, wenn Mama und Papa es schaffen, die sind vielleicht auch mal traurig oder wütend oder lachen oder flippen mal aus, aber die können sich immer wieder selber runterfahren. Und dann lernen wir das an deren Beispiel. Oder wenn wir als Kinder uns nicht selber beruhigen können, was ja völlig normal ist. Babys können sich ja oder kleinen Kinder, auch Schulkinder häufig nicht selber beruhigen. Dann kommt Mama und Papa zu Hilfe, indem sie das Köpfchen streicheln oder sagen, ach Mensch, du bist traurig oder komm mal auf den Schoß oder ich nehme dich in den Arm. Und so lernt man das für sich selber. Wenn man das aber nicht so erfahren hat, dann ist das kein Charakterfehler, dass es einem schwerfällt. Und dann kommen eben diese ganz basalen Mechanismen in Gang. Wir müssen uns das vorstellen, was Essen für uns als Mensch bedeutet. Essen bedeutet ja nicht nur Nahrungszufuhr und Hunger stillen und den Körper mit Proteinen versorgen, sondern wenn wir auf die Welt kommen, lernen wir ja, wir gehen an die Brust von Mama. Wir machen also intuitiv die Erfahrung, Essen, Nuckeln, etwas durch den Mund aufnehmen, ist verbunden mit Nähe, mit Wärme, mit Regulation. Und dass wir dann als Erwachsene manchmal in dieses Muster zurückfallen, das ist zutiefst menschlich.
Total, ja. Wir könnten darüber noch lange sprechen, das ist so spannend auch.
Ja.
Ja, auch wie es soziokulturell Essen in uns verwurzelt ist, ne? Aber ich möchte dann ganz gern mal auf das Thema wiederkommen, wenn ich in den Spiegel schaue und mich nicht leiden kann. Stellen wir uns vor, es kommt eine Klientin zu dir und sagt, ja, Herr Dr. Battenberg, ich weiß, ich habe Normalgewicht, aber ich fühle mich total unwohl in meinem Körper. Es gibt sogar Menschen, die haben tatsächlich eine manifeste Körperbildstörung. Das ist dann so stark dieses Empfinden, dass ich selbst falsch bin, dass ich vielleicht objektiv im Spiegel erkennen kann, dass ich in Anführungsstrichen normal bin, aber subjektiv finde ich mich einfach hässlich und die Gedanken über mein Äußeres nehmen einen Riesenraum ein. Vielleicht muss ich mich auch zwanghaft wiegen, kontrollieren. Mein Selbstwertgefühl ist stark durch mein Äußeres, durch das Empfinden meines äußeren Scheinungsbilds geprägt. Wie arbeitest du mit Menschen, die damit?
Ich würde erstmal beschreiben, was ich empfinden oder denken würde, wenn mir eine Klientin, eine Frau zum Beispiel, sowas erzählen würde. Ich würde diese Klientin vor allem nicht verurteilen. Ich würde, wenn ich das gerade so höre, das merke ich schon, wenn du das berichtest, da entsteht in mir erstmal so ein Empfinden von Wärme und Mitgefühl. Und Punkt 2, das ist meine absolute Erfahrung in den vielen Jahren, die ich als Arzt und Therapeut arbeite, aber auch mit mir, dass wenn man solche, ich nenne das mal Beschwerden oder Probleme hat, dass das ein und was das für Gründe hat, das können wir uns noch angucken. Aber ich bin sicher, es hat Gründe. Und ich würde mit so einer Klientin ganz, ganz langsam anfangen. Ganz, ganz langsam. Ich würde nicht in den ersten paar Stunden irgendwelche wahnsinnigen Übungen machen oder irgendwas. Ich würde ganz basal anfangen. Und vielleicht wäre eine meiner ersten Fragen, dass ich sagen würde, okay, das ist sehr interessant. Also Sie haben ja gerade selber gesagt, Sie haben Normalgewicht. Und vielleicht andere würden auch sagen, Sie sind eine hübsche Frau. Aber wenn Sie sich im Spiegel anschauen, dann finden Sie sich hässlich. Das ist eine Diskrepanz. Wie erklären Sie sich das? Und wenn ich diese Frage stelle, wie erklären Sie sich das, dann geht es natürlich nicht nur um die Ratio, um den Verstand. Aber ich würde die Klientin einladen dazu, wirklich mal darüber, also vielleicht löst er die Frage auch so ein bisschen Irritation aus. Das würde auch gar nichts machen. Und dann bin ich mal gespannt, was die Klientin antwortet. Und vielleicht sagt die Klientin sowas wie, ja, ich konnte mich noch nie leiden. Oder irgendwas in die Richtung. Dann sind wir schon genau am Thema dran, was du gerade erzählt hast, wo du meintest, man explodiert nicht, sondern man implodiert. Das heißt, wir sind an dem Thema dran, dass alles, was mit dem Körper zu tun hat, auch ganz viel mit Gefühlen zu tun hat. Und wenn wir ja sagen, ich schaue in den Spiegel und ich kann mich nicht leiden, da ist ja ganz viel drin. Das ist ja eine richtige emotionale Ladung. Da sind viele unangenehme Gefühle und Empfindungen drin. Da ist vielleicht Wut drin oder Ablehnung oder Ekel oder ein Gefühl von Ungenügen. Und vielleicht sind da auch körperliche Empfindungen mit drin. Vielleicht Anspannung. Vielleicht spanne ich mich an, wenn ich im Spiegel gucke. Oder vielleicht merke ich, wenn ich in den Spiegel gucke, möchte ich am liebsten sofort wieder weggucken. Und das würde ich vielleicht erstmal so sammeln. Erstmal eine kleine Inventur machen, was ist denn das eigentlich? Und ich würde es erstmal gar nicht beurteilen, aber das wäre so der allererste Schritt.
Hast du schon mal mit Frauen oder Männern gearbeitet, die genau...
Auf jeden Fall, ja. Also auf jeden Fall ist es bei Frauen definitiv gehäufter. Das hat natürlich sicherlich 1000 Gründe, aber ein Thema ist das für ganz viele Menschen. Und das, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Nuria, aber das ist ja nicht nur ein Thema für Menschen, die mit irgendeinem Leidensdruck oder irgendeiner Diagnose zu mir in die Psychotherapiepraxis kommen, sondern natürlich ist das auch ein Thema in meinem Freundeskreis und bei mir selber. Und ohne jetzt zu sagen, wer das ist, aber es gibt eine junge Frau in meinem engeren Freundeskreis, wo ich sagen würde, das ist eine der attraktivsten und liebenswertesten Frauen, die ich je getroffen habe. Und die sagt selber zu mir immer, an der Hälfte der Tage kann ich mich im Spiegel kaum angucken. Bin ich ultra kritisch. Ist doch ein Ding. Und ich kenne das auch von mir selber. Wenn ich morgens aufstehe, aus der Dusche komme, mich im Spiegel anschaue, ist ja das Ding. Ich bin ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag derselbe Elmar. Aber die Gedanken, die ich habe, das Gefühl, was ich habe, wenn ich denselben Elmar anschaue, die sind unterschiedlich. Man könnte sagen, ich urteile unterschiedlich über mich, über mein Spiegelbild, je nach, ich nenne das mal Tagesform. Und die Tagesform ist jetzt nicht, ob ich da 100 Gramm mehr oder weniger habe, weil ich am Tag davor Yoga gemacht habe, sondern meine emotionale Tagesform. Man könnte sagen, was ich beim Blick in den Spiegel empfinde, hat damit zu tun, wie an dem Tag die Beziehung zu mir selber ist.
Ja, und ich kenne das auch. Und ich denke, dass sich bei Menschen mit einer Körperbildstörung ein bestimmter Gedanke und ein bestimmtes Gefühl halt einfach auch ins Gehirn eingefräst haben. Wir können ja, unser Gehirn ist ja neuroplastisch und wir können ja, Wir lernen ja, unser Gehirn lernt ja über Wiederholung und über Emotion. Das heißt, wenn wir einen bestimmten Weg immer wieder gehen, dann wird dieser Weg immer fester und stabiler, wie wenn wir in den frischen Schnee laufen und erste Spuren hinterlassen. Jetzt laufen wir immer wieder über den gleichen Weg. Es entsteht ein Trampelpfad. Und genau das passiert ja in unserem Gehirn auch. Das heißt, wenn ich von Kindesbein oder seit meiner Jugend gewohnt bin, in den Spiegel zu schauen und mich erstmal zu scannen, und ich kenne das auch, also die meisten Frauen haben ja auch dann irgendeine Körperstelle, an die sie am wenigsten mögen, und dann geht der Blick immer direkt
zu. Spoiler, Männer auch.
Männer auch, okay. Dann geht der Blick immer, also, und das ist nicht bis heute im Übrigen. Ja? Also ich habe wirklich das Verhältnis zu meinem Körper verbessert. Ja. Ich kann auch gerne gleich sagen, was mir geholfen hat, unter anderem.
Gerne.
Aber selbst heute gucke ich noch, wenn ich in den Spiegel gucke, der Blick gibt es, weil das einfach dieser Trampelpfad in meinem Gehirn ist, der sich da eingebrannt hat. Ja. Und du hast das ja auch gerade normalisiert, also bis zu einem gewissen Grad ist das auch normal. Ich kann ja einfach mal sagen, was es bei mir ist. Und natürlich eine Frau, klar, es sind diese klassischen Zonen bei uns Frauen, aber bei mir war es immer so der Bauch. Und ich habe immer so als erstes auf den Bauch geguckt. Und was kann ich machen, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Spiegel gucke und ich denke, boah, mein Bauch ist so fett. Was ich für unrealistisch halte, ist dieses ganze Chaka-Motivationsgedöns von wegen, sag dir einfach, ich bin wunderschön, ich bin wunderschön.
Das kann man unter einer Voraussetzung machen. Und die
auch. Ja, dann kommst du noch. Also das kann natürlich das Ziel sein, aber ich glaube, der Switch und die kognitive Dissonanz, die dabei entsteht, wenn ich von, also ich habe ja auch Coaching-Klientinnen, die sagen, ja, Nuria, aber mein Bauch ist fett. Das ist ein Fakt.
Ja.
Dann hilft das nicht, wenn ich als Coachin sage, sag dir doch, mein Bauch ist schön, mein Bauch ist schön.
Genau, finde, das hilft dann überhaupt gar nicht.
Ja, es also was womit ich positive Erfahrungen gemacht habe, ist Folgendes, dass wir die Technik von Brückengedanken auch annehmen. Das heißt, von dem Gedanken, ich habe einen fetten Bauch, bis zu, ich habe einen wunderschönen Bauch, da ist eine große, große Brücke dazwischen.
Ja.
Und die stellen wir uns jetzt mal vor. Und wir können vielleicht nicht in einem Satz dahin springen zum Ziel, aber wir können kleine Schritte in die wohltuende Richtung machen. Und das erste ist mal, dass wenn du in den Spiegel schaust und du guckst als allererstes auf deinen Bauch und du denkst wieder, boah, mein Bauch ist so fett, dass du erstmal denkst, hey, stopp, ich sehe diesen Gedanken und ich sage mir jetzt erstmal ganz neutral, ich habe einen Bauch. Dass du dir erstmal Neutralität angewöhnst.
Ja.
Und dass du dir abgewöhnst, so wertend überhaupt zu sprechen und dass du dich dabei mal ein bisschen beobachtest. Und der zweite Punkt, der zweite Schritt, ein bisschen weiter über die Brücke, wäre dann, dich zu fragen, okay, mal vom Werten ins Fühlen. Lieber Bauch, wie geht's dir denn heute? Ja, mal nicht immer nur so sehen, was hat er für eine Form, sondern hey, wie fühlt sich mein Bauch eigentlich an? Ja, viele Menschen trauen sich schon gar nicht mal, ihren Bauch überhaupt anzufassen. Viele Frauen cremen sich noch nicht mal gern den Körper ein, weil es ihnen so schwer fällt, diese verhasste Stelle zu berühren. Ja,
ich würde schon sagen, das sind das so Schritt 4 oder 5
schon. Hat mein Bauch schon geleistet? Genau. Ja, was hat mein Bauch geleistet? Also mein Bauch zum Beispiel hat mir 2 wunderschöne Kinder geschenkt. Bitte, wie schön ist das? Mhm. Mein Bauch hat eine Blinddarm-OP überstanden und ich lebe. Und was ist das für ein Wunder? Und ich denke, auch dein Körper hat irgendetwas, also dein Elmar, aber auch liebe Hörerin, lieber Hörer, dein Körper hat schon so Wunderbares für dich geleistet, dass du mal wegkommst von diesem Bewerten nur aufgrund der Optik, sondern auch bewerten aufgrund deines Gefühls und des Geschenks, das dein Körper dir macht. Und vielleicht ist dann der Brückenschlag leichter, dann irgendwann hinzugehen und das Übung, Zeit, denkt an den Schneepfad, den ihr lassen dürft, hinzugehen in, okay, ich finde meinen Bauch vielleicht immer noch nicht optisch perfekt, aber hey, ich wertschätze meinen Bauch. Ich wertschätze ihn. Und dann sind wir schon mal einen kleinen Schritt weiter. Das sind so kleine Mini-Übungen, die ihr machen könnt. Jetzt würde mich total interessieren, weil das jetzt doch eher sehr kognitiv auch war. Was sagt mein lieber Körpertherapeut dazu? Wie können wir zum Beispiel mit jemandem arbeiten, der sagt, ey, sorry Elmar, ich habe aber recht, mein Bauch ist halt fett.
Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass das kognitiv war, was du gesagt hast.
Ja.
Ich würde höchstens sagen, das ist Schritt 4, 5 und 6.
Ja.
Weil man könnte sagen, wenn ich mich scheiße finde, dann hilft es natürlich, dann kann ich mir vorstellen, wie wäre es denn, wenn ich mich nicht mehr scheiße finde? Oder wie wäre es denn, was kann ich auch Gutes an mir finden? Ich würde aber tatsächlich, wenn wirklich jemand sagt, ich finde mich hässlich im Spiegelbild, dann würde ich 3 Gänge zurückschalten. Mhm. Und vielleicht so stufenweise was. Und ich würde vielleicht mal damit anfangen, wenn, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, dass meine Frage vielleicht wäre, okay, du weißt, du bist normalgewichtig oder dein Partner findet dich vielleicht hübsch oder deine Arbeitskollegin hat dir gesagt, tolle Figur und du findest dich aber ätzend. Wie erklärst du dir das? Und dann würde die Klientin ja vielleicht sagen, ich fand mich schon immer scheiße. Und das ist ein Punkt, wo ich einhaken würde. Und dann mache ich ganz häufig so einen Trick. Angenommen, die Klientin wäre 30 Jahre alt. Dann würde ich sagen, wir reisen mal 30 Jahre in die Vergangenheit. Wir reisen mal zurück an den Tag, wo du gerade auf die Welt gekommen bist. Und wir stellen uns mal vor, du liegst da gerade frisch geboren in der Wiege und dann würden wir dich fragen, na, wie geht's dir? Glaubst du, du würdest dann wirklich sagen, ich finde mich scheiße? Höchstwahrscheinlich nicht, ne? Du würdest wahrscheinlich sagen, neues Leben, yippie yeah! Und dann würde ich fragen, okay, wie erklärst du dir das denn, dass da zwischen 0 und 30 sowas geschehen ist? Und dann würde die Klientin vielleicht sowas sagen, du hast es gerade genannt, es hat sich eingefräst oder eingebrannt. Ich würde ein anderes Wording nehmen und ich sage dir auch gleich warum. Aber die Klientin würde vielleicht sagen, na ja, das sind so Erfahrungen. Das sind Kommentare, die ich bekommen habe. Das ist geschehen, nachdem ich Germany's Next Topmodel und so weiter. Oder meine Mama hat schon früher gesagt, zieh den Bauch ein. Und dann würde ich sagen, interessant. Das heißt, in diesen 30 Jahren, ich habe dann so ein Bild, ich sage dann, da haben andere Leute oder die Gesellschaft oder wer auch immer oder vielleicht auch du selber manchmal, wie auf so ein Post-it so Sätze draufgeschrieben, ich bin nicht in Ordnung oder ich bin hässlich oder mein Bauch ist zu dick. Und diese Post-its, die kleben. Und das, was auf diesen Post-its in den letzten 30 Jahren da draufgeschrieben wurde, so redest du heute noch mit dir. Und vielleicht ist es auch mehr als nur ein Post-it, aber ich würde nicht sagen, es hat sich eingefräst oder eingebrannt. Ja, ich glaube, das kann sich so anfühlen. Das kann sich so anfühlen, wie das hat sich, wie so ein Brandmal ist das in mir drin, ich kriege das nie wieder weg. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde vielleicht sagen, das sind Überzeugungen, die du über dich selber aus gutem Grund über die Jahre gewonnen hast. Und das hat sich ganz bestimmt über viele Jahre eingeschlichen. Aber ich bin sicher, dass was sich einschleicht, das kann sich auch wieder ausschleichen. Ich bin sicher, es kann sich verändern. Und das wäre so Schritt 1, erstmal eine Idee davon zu bekommen, vielleicht sowas wie ein Modell von sich selber nach dem Motto, warum ticke ich einfach so wie ich ticke? Wie kommt das, dass ich über meinen Körper so denke? Wie erkläre ich mir das, wenn es am Tag 0 meiner Geburt nicht so war? Ist doch ein Ding. So. Also das wäre Punkt 1. Und dann wäre der nächste Schritt, zum Beispiel, wenn die Klientin sagt, ich finde meinen Bauch zu fett, dann würde ich erstmal vom Bauch weggehen. Warum würde ich das machen? Ich habe ja mal als Hausarzt gearbeitet und als auch mal in der Kinderklinik. Und in der Kinderklinik habe ich gelernt, wenn ein Kind kommt mit Ohrenschmerzen, dann ist ins Ohr zu gucken das Allerletzte, was wir machen. Also das machen wir schon, aber am Ende. Das heißt, ich gehe erstmal vom Bauch weg. Ich würde erstmal fragen, okay, wir kümmern uns um den Bauch, aber was braucht's denn gerade sonst so? Möchten Sie vielleicht gerne einen Tee haben? Und wenn die Klientin sagt, oh ja, ein Tee wäre geil oder ein Kaffee, dann würde ich erstmal einen Tee oder einen Kaffee machen. Oder wenn die Klientin sagt, wenn ich sage, ich habe da ein paar Kissen und eine Decke, was halten Sie davon? Ja. Dann würde ich der Klientin erstmal eine Decke geben und ein Kissen. Das heißt, ich würde erstmal zuallererst ressourcenorientiert arbeiten, also was gut ist. Und dann würde ich erstmal fragen, gibt es denn eigentlich auch ein Körperteil, was Sie gut finden? Ich habe mal eine Patientin gehabt, die hat eine, also sicherlich auch eine schwerste Körperschemastörung gehabt, aber sie hat gesagt, sie findet ihre Hände schön. Und wir haben erstmal ein paar Stunden nur mit den Händen gearbeitet. Wir haben die Hände angeschaut, wir haben mal die eine Hand, die andere Hand berühren lassen. Ich habe sie mal gefragt, wie denken Sie über Ihre Hände? Das heißt, wir haben erstmal für Sicherheit gesorgt. Safety first. Und dafür, dass innerlich so ein Hauch von Wohlwollen entstehen kann. Ich nenne das gar nicht Positivität, weil das kann ja so einen komischen Nebensinn haben, aber so ein Hauch von Wohlwollen, von einer positiven Einstellung sich selber gegenüber. Und dann, wenn es wirklich dann irgendwann mal um den Bauch gehen soll, dann würde ich auch nicht sagen, jetzt legen Sie doch mal die Hand auf den Bauch drauf, da passiert schon nichts. Verdamm ich nochmal. Das würde ich nicht tun. Und ich würde sagen, also wenn man den Bauch nicht nehmen, wo könnte denn die Hand stattdessen liegen? Vielleicht hier oder vielleicht an der Seite? Ja, an der Seite geht. Und dann würde ich sagen, okay, dann wie ist es denn, wenn Sie hier an der Seite, an der Grenze zum Bauch mal den Finger so ein bisschen hin und her schubbern? Mal so ein bisschen streichen, ein bisschen tasten, wie ist denn das? Und dann würde die Klientin vielleicht sagen, ja, ein Zentimeter geht noch. Ah, hier Schluss, hier geht nicht mehr. Und dann würde ich nicht sagen, jetzt machen Sie doch mal weiter, sondern ich würde das lassen. Und dann würde ich ganz langsam nachforschen mit der Klientin zusammen, was passiert denn da, wenn der Finger Richtung Bauch wandert? Ja, dann bin ich ganz angespannt plötzlich, dann werde ich ganz traurig. Würde ich sagen, oh Mann, das ist ja ein Ding. Sie werden ganz traurig. Also nicht, um mich lustig zu machen, sondern ich würde ganz vorsichtig, warm und neugierig mit der Klientin nachforschen. Und vor allem, wenn du ja fragst, auch was können wir denn tun? Eine Sache, die man tun kann, ist, sich mit diesen Ich habe auch meine Themen mit meinem Körper. Und wenn ich die Themen, die ich mit meinem Körper habe, bei meiner Therapeutin anspreche und die schaut mich liebevoll an und stellt mir erstmal einen Tee hin und gibt mir eine Decke, dann ist das Ganze schon so ein bisschen entschärft. Dann habe ich das Gefühl, ich bin hier nicht alleine im Raum. Und wenn ich merke, für mich wird es irgendwie so ein bisschen haarig und ich finde mich gerade doof, dann kann ich meine Therapeutin angucken und dann sehe ich da so ein warmes Strahlen in den Augen und dann denke ich mir, könnte ich ja doch ganz in Ordnung sein. Also so ungefähr würde es was ablaufen. Wie ist das denn für dich, wenn du das hörst, Nuria?
Es berührt mich sehr.
Ja.
Es berührt mich sehr, weil mir auch gerade in diesem Gespräch einfach nochmal mehr bewusst wird, ja, wie viel Schmerz da auch dahinter steckt und wie viele Frauen und Männer an ihrem eigenen Körper wie so Tabuzonen haben,
ja,
die sie gar nicht berühren können oder wo der eigene Widerwille so stark ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele das gerade hören und sagen, krass, ich weiß gar nicht, wann ich meinen Bauch das letzte Mal angefasst habe.
Ja.
Oder meinen eigenen Popo mal im Spiegel angeschaut habe.
Ja.
Oder
ja.
Weil da so viel Schmerz dahinter steckt. Und wir haben jetzt ein großes Wort noch gar nicht benutzt. Das ist das Wort Selbstwertgefühl. Natürlich macht das was mit meinem Selbstwertgefühl, wenn ich immer um einen Körperteil herumtanze und es irgendwie gar nicht so in meinem Leben haben will und irgendwie wegdrücken will und noch nicht mal berühren will. Und da steckt ja viel Schmerz dahinter. Und wie heilsam das dann ist, ja, dir jetzt auch gerade zuzuhören und sich einfach vorsichtig heranzutasten.
Ja.
Und auch dabei festzustellen, mein Therapeut, meine Therapeutin hält mich und ist da und ich bin wertvoll, no matter what.
Genau.
Wir leben einfach in einer Gesellschaft, die stark auf Äußerlichkeiten und auch auf Bewertungen fixiert sind und wo wir ein bestimmtes Normschön-Ideal aufgedrückt bekommen. Und diese Normschönheit ist so irrelevant, wenn da ein Mensch ist, der einfach den Raum für uns hält und unseren Wert erkennt. Und ich glaube, dass tief in unserem Inneren wir das auch wissen. Ich fand deine Übung gerade sehr schön, die du beschrieben hast. Komm, ich konzentriere mich mal auf meine Hände. Ich schaue mir die Hände an. Meine Hände lassen sich mal berühren oder ich spüre vielleicht auch mal die Körpertemperatur meiner Hände. Meine Hand ist so viel mehr als nur die Optik. Meine Hand ist auch, wie fühlt die sich an? Was ich in diesem Zusammenhang auch sehr schön finde, ist so eine kleine, vielleicht keine Übung, aber so eine kleine Mini-Herausforderung, die sich heute jeder mal machen kann, damit wir auch so ein bisschen wegkommen von diesen Normschönen. Was ich manchmal mache, ist, ich gehe durch die Welt und gucke meine Mitmenschen mit ganz viel Liebe an und entdecke die Schönheiten an anderen. Ob das jetzt die Kassiererin ist im Supermarkt und ich denke, ach guck mal, was die für schöne Augen hat, habe ich noch nie drauf geachtet. Ja, also wie schön und wie sympathisch sie das macht. Oder du gerade, Elmar, wenn ich dich sehe und was du für ein liebevolles Gesicht hast und was für ein süßes Lächeln, ja, was bist du für ein schöner Mensch? Und dass ich so durch die Welt gehe und an anderen Menschen das Schöne entdecke, was auch so liebenswert ist. Ja, das kann das kleine Grübchen vom Kollegen sein oder meinetwegen das Nasenhaar, das aus der Nase lustig raussteht. Es geht hier nicht um Normschönheit, sondern um das, was uns so liebenswert macht. Und wenn ich selbst andere wieder so wertschätzend und liebevoll sehen kann und das so als kleine Mini-Übung mache und auch hier, das darf ich trainieren, immer wieder. Was ist eigentlich das Schöne an meiner Kassiererin? Was ist das Schöne am Busfahrer? Ich bin eine Frau mit einer Mission. Ich gehe durch die Welt und suche die schönen Details. Vielleicht bringt das mehr Wohlwollen in die Optik und vielleicht bringt das irgendwann auch mehr Wohlwollen in meine Optik. Und ja, vielleicht.
Ja.
Vielleicht mal probieren.
Ja, danke dir, Binuria. Ich werde das gleich heute mal probieren. Ich möchte vielleicht so zum Ende von der Folge heute noch etwas wirklich Ehrliches weitergeben. Vielleicht ist es ja bei manchen Zuhörern so, dass das sich doof finden oder sich ablehnen nicht jeden Tag gleich ist. Sondern dass es mal Tage gibt, zumindest ist es bei mir so, da gibt es Tage, da gucke ich in den Spiegel und ich finde mich nicht so gut. Und jetzt verrate ich dir mal, was ich an diesen Tagen mache. Und nein, ich mache nicht an all diesen Tagen eine Selbstliebe-Meditation oder eine körpertherapeutische Übung oder hol mir einen Termin bei meiner Therapeutin. Ich mache manchmal in diesen Tagen was anderes. Nämlich, ich schaue an diesen Tagen seltener in den Spiegel. Warum mache ich das? Da könnte man sagen, das ist so ein Ausweichen, Abwehr, schwaches Bild. Nein, das ist nicht der Fall. Es ist nicht Sinn und Zweck von Persönlichkeitsentwicklung oder Körperakzeptanz, sich zu quälen. Du hast es ja gerade mit diesem Einbrennen oder Einfräsen oder Einschleifen genannt. Wenn ich mich an Tagen, wo es mir wirklich schlecht geht, dem immer wieder aussetze, da ist keinem mitgeholfen. Wenn ich im Tagesverlauf merke, es geht mir deutlich besser und ich bin viel wohlwollender mir gegenüber, dann kann ich immer noch so Sachen machen, wie wirklich in den Spiegel schauen. Und da kann ich vielleicht wahrnehmen, kann ich jetzt vielleicht ein bisschen gütiger auf mich schauen. Aber wenn es Tage gibt, wo das schwerfällt, würde ich vorschlagen, gönnt es euch und akzeptiert es an euch, den Blick in den Spiegel auch mal sein zu lassen. Und an den Tagen, wo es euch besser geht, vielleicht einmal mehr reinzuschauen.
Total. Es erinnert mich gerade an eine Körpererfahrung, die ich auch gemacht habe in Corona-Zeiten. Also ich mache viel Sport und zwar im Fitnessstudio und da sind ja in den Kursräumen immer so Spiegel, ne? Das heißt, du siehst dich selbst bei den Übungen und einerseits ist es schön, Sport zu machen, andererseits unbewusst wirst du ja dabei darauf konditioniert, immer dabei zu checken, wie du aussiehst.
Mhm.
Und während Corona habe ich dann Sport daheim gemacht mit so YouTube-Videos oder so und hatte keine Spiegel. Und das war voll die krasse Erfahrung für mich, weil das so komplett anders war, weil auf einmal war dieses, wie sehe ich eigentlich dabei aus, weg. Ja, da war ich dann viel mehr im eigenen Körperempfinden. Also ja, der Blick in dem Spiegel, der kann irritieren. Und der kann auch manchmal ablenken von der Erfahrung, um die es ja eigentlich geht. Weil wenn ich Sport mache, geht es ja eigentlich nicht darum, wie ich dabei aussehe. Also das ist wirklich nicht die Essenz von Sport. die Essenz von Sport für mich persönlich ist, dass ich meinem Körper näher komme, dass ich mich selbst fühle. Und ja, das vielleicht auch noch so als Erfahrung, die ich da auch mit dem Spiegel gemacht habe. Also das danke also auch für die Einladung an die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Beobachte auch mal, was der Spiegel mit dir macht. Ja, sei mal auch da neugierig erforschend. Wie ist das denn, in den Spiegel zu schauen? Ist es manchmal schöner, manchmal weniger schön? Was macht das mit mir? Was macht das auch mit meiner Tagesstimmung? Möchte ich vielleicht mal einen Spiegel-Detox tanzen? Muss ich einfach mal sagen, ich fühle mich. Oder umgekehrt, möchte ich mal in den Spiegel schauen und auch vielleicht das mal als Einladung, also gerade wir Frauen, einmal das ist jetzt wahrscheinlich eher so ein Ladies-Ding, aber bei mir macht das unheimlich viel aus, ob ich in den Spiegel schaue, mir schöne Musik dazu anmache und mich schön schminke. Und ich schminke mich nicht jeden Tag, ich habe doch nicht immer Lust drauf, aber wenn ich mich schminke, das hat auch durchaus was Liebevolles. Es geht ja nicht darum, dass ich mir eine Maskerade anlege, sondern dass ich einfach Spaß an meinem drin habe und versuche, was Schönes mit mir zu machen. Oder bei Männern kann es ja auch sein, ich mache mir die Haare oder, ne, oder ich ziehe mich irgendwie so an, dass ich denke, hey, so finde ich mich ganz gut. Also da auch mal mit zu spielen, was macht sowas mit mir? Weil ich gehe zum Beispiel immer komplett anders durch die Welt, wenn ich was Hübsches anhabe oder ob ich nur einen
komisch
Jogginganzug anhabe. Ne? Ja, genau. Also es macht was mit mir.
Ja.
Ja. Ja, so ein spannendes Thema. Ich danke dir, weil das so wichtig ist. Es soll ja auch eine kleine Überraschung sein. Emma, bei mir im Podcast geht es viel um Achtsamkeit. Ja. Was bedeutet es denn für dich, achtsam mit dir und deinem Körper umzugehen?
Also ich sag mal nicht, was es bedeutet, sondern wie ich das konkret tue. Ich mache jeden Morgen nach dem Aufwachen so ein Check-in. So nenne ich das. Oder ein Soundcheck. Und zwar, dass ich gleich nach dem Aufwachen vielleicht eine Hand auf den Bauch lege und eine Hand so an die Rippen oder sowas oder ans Bein. Und dass ich dann schon auch sowas wie eine Atemmeditation mache. Aber es geht gar nicht so sehr, das jetzt zwanghaft durchzuziehen, sondern dass ich mir einfach so 5 bis 10 Minuten Zeit nehme, dafür zu gucken, wie starte ich denn gerade in den Tag? Und ich starte in den Tag, dass ich da nicht aufs Handy gucke und auf durch Insta scrolle, sondern ich berühre mich am Körper, ich nehme meinen Atem wahr und ich bin dann ganz für mich. Das ist wie so eine Connection, die ich ganz früh morgens mit meinem Körper mache. Und das kann man achtsam nennen. Und das ist so der allererste Schritt bei mir in den Tag.
Voll schön. Danke, Emma. Darf ich was über dich verraten? Fällt mir gerade ein. Das finde ich auch so toll an dir. Kleines Geheimnis. Ich folge dem Elmar auch auf Instagram. Elmar, wie heißt du auf Instagram für alle, die dir auch folgen wollen?
Dr. Elmar Battenberg.
Dr. Elmar Battenberg. Und da habe ich irgendein Reel von dir gesehen oder irgendeine Story. Und auch Gott, ich fand das so sympathisch. Weil ihr hört jetzt den Elmar ganz ruhig und hat diese liebevolle Ausstrahlung. Und ich fühle mich auch super geborgen bei dir immer. Also danke. Der Elmar hat aber noch eine andere Seite.
Na klar.
Yes. Und Elmar, du hast in irgendeinem Reel oder einer Story erzählt, du hattest einen wichtigen beruflichen Termin und du warst angespannt, du warst aufgedreht, du hast diese starke Körperenergie in dir wahrgenommen. Ich glaube, es war was Positives. Ich weiß nicht mal genau, was es war.
Auf jeden Fall.
Was hat Elmar danach gemacht? Er hat keine sanfte Körperübung gemacht und sich selbst berührt, sondern er hat sich Lady Gaga angemacht.
Ich habe zu Lady Gaga abgetanzt, weil ich das so gefeiert habe. Und zwar an dem Tag, wo ich meine erste Podcast-Folge aufgenommen habe.
Ach, das war's. Siehst du?
Und das fand ich so mega, dass ich auf meiner Anlage richtig laut aufgedreht habe und dann hier durch mein Wohnzimmer.
Sehr gut. Ich hatte auch gerade ein Coaching und das war so intensiv, dass sie auch danach sagte, boah, ich muss jetzt irgendwie joggen gehen. Und ich habe auch diese Energie so stark gefühlt, dass ich habe mir dann Bad Bunny Salsa Reggaeton
mega.
Ich habe 15 Minuten durch mein Wohnzimmer gedanced. Also wenn ihr mich hier mal verschwitzt seht, es liegt daran, dass ich gerade zu Bad Bunny abgegangen bin. Auch das ist Körpertherapie. Das ist mal so das Blick hinter die Kulissen. Ja, danke für deine Übung und danke, dass du zeigst, wie viele Facetten Körperarbeit hat. Du hast jetzt heute so viele Goldnuggets mit uns im Podcast geteilt. Wenn du ein Goldnugget rausfischen darfst aus dieser Folge, welches wäre es? Was ist wichtig? Was dürfen wir mitnehmen?
Ich sag mal, was mein Goldnugget ist. Also ein Goldnugget sollte ja im Optimalfall so eine Sache sein, die hilft. Und es gibt bei mir eine Sache, die immer hilft. Auch dann, wenn ich mal einen richtigen, ich hau das mal raus, Scheißtag habe. Und das Goldnugget lautet, du musst da nicht alleine durch. Und wenn ich merke, ich komme mit mir nicht zur Rande, dann mache ich es entweder so, ich umgebe mich mit Menschen, die mich gern haben. Ich lasse mich von Freunden in den Arm nehmen oder ich rufe meine beste Freundin an. Und auch wenn die gerade mal keine Zeit haben, dann erinnere ich mich an etwas. Ich erinnere mich daran, wie liebevoll meine Oma zu mir war. Meine Oma war nämlich so bedingungslos liebevoll zu mir, dass egal, was ich für eine Schulnote geschrieben habe oder wie ich da performt habe, die hat sich einfach über mich gefreut. Und das habe ich in ihrem Blick gesehen. Und wenn mir es schlecht geht und ich merke, ich komme mit mir selber nicht zurecht, dann erinnere ich mich an meine Oma, wie sie auf mich geschaut hat. Und dadurch erinnere ich mich natürlich daran, dass unabhängig von meinem Gefühl, ich von Grund auf einen Wert habe und liebenswert bin. Also das ist so das Goldnugget, was ich euch mitgeben möchte, nicht meine Oma, sondern dass ihr dann nicht alleine durch müsst und dass ihr andere Menschen oder Erinnerungen an andere Menschen oder Erinnerungen an gute Beziehungserfahrungen dafür nutzen dürft, einen guten Tag zu haben.
Ja, das ist so schön. Ich kann gerade nicht sprechen. Ja.
Hm.
Ich habe im Treppenaufgang ein Bild von meinem Opa hängen.
Ja.
Und einen Brief, den er mir geschrieben hat, einer seiner letzten. Und der Brief ist auch so süß, weil der trieft vor Liebe. Und ja, ich denke dann, ja, das hat mich jetzt sehr berührt. Ach, Elmar, Mensch, ich glaube, jetzt wollen alle in deine Praxis, wollen alle zu dir kommen. Ich würde sofort zu dir kommen. Du hast so eine liebevolle Ausstrahlung.
Ja, danke.
Ja, danke dir. Wer mehr von dir erfahren möchte, wo finden wir dich?
Wer mehr von mir erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Und da findet man auch den Link zu meinem Podcast, wo ich natürlich auch schon mit dir gesprochen habe. Die Folge kommt bald raus. Aber auch mit vielen anderen Menschen. Immer wieder über das Thema die Beziehung zu mir, sage ich mal so ganz grob. Oder über das Thema seelische Gesundheit. Und ich denke, da könnt ihr so am meisten mitnehmen. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen intensiver zu arbeiten, ich schätze mal, Herbst oder so, werde ich auch einen Online-Kurs rausbringen zum Thema Ich und mein Körper. Also genau das, worüber wir heute gesprochen haben, dann in Form von so einem Online-Kurs, genau.
Toll, toll.
Ja.
Und dein Podcast, wie heißt er?
Der heißt Durch den Asphalt, genau. Also ihr könnt bei Spotify oder bei iTunes oder auf YouTube nach meinem Namen suchen oder den Namen eingeben, Durch den Asphalt, da kommt ihr zu meinem Podcast.
Super. Ja, ich verlinke einfach mal deine Website und deinen Instagram-Kanal in den Shownotes und dann könnt ihr euch zu Emma klicken und ja, die Beziehung zu euch selbst nochmal verbessern, erforschen vor allem, erforschen. Lassen wir mal das verbessern, das ist ja Step 7. Erstmal erforschen, neugierig sein, achtsam sein, neu kennenlernen. Vielen Dank, Emma, dass du bei mir warst. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank auch an dich und an alle Zuhörerinnen und Zuschauer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zu lauschen.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge mit Dr. Elmar Battenberg gefallen. Ich verlinke euch den Elmar in den Shownotes, da findet ihr dann auch seinen Podcast und sein Angebot. Und wie immer freue ich mich über euer Feedback. Ihr könnt mir schreiben auf Instagram unter Nuria Papa Hoffmann. Da seht ihr dann auch den Elmar. Werde ich immer ein paar Videos teilen in den nächsten Tagen. Und ihr könnt mir auch auf Spotify eine Bewertung hinterlassen, auch einen Kommentar auf Apple Podcast. Ich freue mich über die Unterstützung. Und vielen Dank auch für die Hörerfrage, die mich zu der heutigen Folge inspiriert hat. Also wenn du auch mal eine Frage hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail, ein Insta-Nachricht. Ich freue mich, auf sämtlichen Kanälen von euch zu lesen. Und dann hören wir uns vielleicht in der nächsten Folge schon wieder. Die kommt wieder in 2 Wochen raus.
Bis dahin verabschiede ich mich von dir mit den Worten: Du hast einen Körper, du hast ein Leben und du verdienst es, dich darin wohlzufühlen. Also, sei achtsam mit dir. Deine Noelia.